Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends 2025. Heute diskutieren Jörg Alexander Florin, Managing Consultant bei der Syntellic Group, Christian Bachem, Managing Partner beim Markendienst Berlin und Jens Döge, Partner bei The Bridge Company, darüber, wie Unternehmen durch Marketing Mix Modeling ihre Marketinginvestitionen optimieren können und welche häufigen Stolperfallen es bei der Implementierung zu meistern gilt. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo, hier auch ins Auditorium. Hallo, erstmal auch natürlich euch beiden, Christian und Jens. Ich würde das ganz kurz so vorstellen, wir würden jetzt beginnen. Ich würde ganz kurz nochmal mich ganz kurz vorstellen und dann an dich, Christian, und an Jens übergeben. Mein Name, wie gesagt, Jörg Alexander Flucken. Herzlich willkommen, Managing Consultant bzw. Head of AI and Customer Analytics bei der Syntellic Group. Syntellic ist eine Businessberatung, eine führende Businessberatung seit 2013, genau für die Themen CRM, Cloud, CX, AI und Customer Analytics. Wir verstehen uns so ein Stück weit als End-to-End-Beratung, also von der Strategie bis hin zum fertigen Produkt, und beraten in unserem Ansatz die Hidden Champions sozusagen im Mittelstand bis hin zum DAX-Konzern. Und dann ist das Ganze nicht zu lang machen und nicht zu langweilig. Lieber Christian, überleite ich erstmal an dich.
Hallo, ja, vielen Dank, Jörg. Christian Bachem aus Berlin. Wir sind eine Strategieberatung und wir fokussieren als solche auf die Frage, wie Unternehmen mehr Effektivität aus ihrem Marketing ziehen können. Und das machen wir auf unterschiedlichen Wege. Ein Weg ist das, was wir heute besprechen. Und dann gibt es noch andere Dinge, die wir dort tun, entweder analytischer Natur oder beraterischer Natur. Das ist das, was wir für verschiedene große Unternehmen treiben.
Dann würde ich das Ganze kurz nutzen, lieber Jens. Du wirst uns, glaube ich, noch hören. Du wirst die Vorstellung auf jeden Fall noch zu machen sollen. Aber um die Zeit dann im Endeffekt effektiv zu nutzen, Christian, wir treffen uns hier heute zum Thema Marketing-Mix-Modellierung. Ist ein, ja, vielleicht nicht super neues, eine super neue Trendgeschichte, aber wenn wir uns die Zahlen anschauen von den Nachfragen her, geht das Ganze relativ nach oben. Früher war es so ein bisschen Attribution, heute nochmal Marketing-Mix-Modellierung. Aber wo kommt das her? Warum brauche ich für 2025 Marketing-Mix-Modellierung erfolgreich zu sein? War ich ohne Marketing-Mix-Modellierung 2024 nicht erfolgreich?
Das sind eine ganze Menge Feststellungen und Fragen auf einmal. Also vielleicht zunächst, Marketing-Mix-Modelle oder MMM sind keineswegs etwas Neues. Das gibt es im Grunde seit roundabout 40, fast 50 Jahren. Sie erleben aber seit geraumer Zeit, seit ungefähr 3 Jahren, eine gewisse Renaissance. Aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen tatsächlich natürlich, weil aus wirtschaftlicher Hinsicht, wir haben ja im Grunde seit mehr oder weniger 3 Jahren auch eine Rezession in Deutschland oder eine Stagflation, weil aus wirtschaftlicher Hinsicht für Unternehmen immer wichtiger wird, nachzuvollziehen, welche Marketing-Investments oder auch Media-Investments wirklich Einfluss haben nachher auf den Geschäftserfolg. Das ist nicht immer einfach möglich und da gibt es eben dieses alte, quasi traditionelle Methodenset der Marketing-Media-Mix-Modellierung. Und zum anderen haben wir parallel die Situation, du hast gerade schon angesprochen, Jörg, Attribution. Wir haben natürlich lange Zeit, insbesondere in E-Commerce-getriebenen Unternehmen, Attributionsmodelle gehabt, die in der Regel cookie-basiert oder früher ausschließlich cookie-basiert funktioniert haben. Und da wir inzwischen natürlich nur noch so roundabout 25% cookiefizierte Nutzer dort draußen haben, unabhängig von der Frage, ob Google mit Chrome irgendwann den Cookie tatsächlich abschaltet oder wie sie jetzt angekündigt haben, es doch nicht tun, brechen diese Modelle so ein bisschen in sich zusammen. Das heißt, ihre Belastbarkeit, ihre Prognosefähigkeit, ihre Aussagekraft schlicht und einfach der Attributionsmodelle, die ist in den letzten Jahren hat nachgelassen, ist flöten gegangen. Und dann haben mehr Unternehmen das vermeintlich alte Prinzip und die alte Methode der Marketing-Mix-Modellierung neu für sich entdeckt. Und deswegen haben wir tatsächlich, kann man davon sprechen, seit einiger Zeit eine Renaissance. Und es gibt deswegen auch neue Ansätze und neue Player im Markt. Da ist viel passiert.
Ja. Hey, Jens ist wieder zurück. Hallo Jens. Ich habe eine Frage hast du nicht beantwortet, aber die diskutieren wir gleich gesamt. Aber ich würde sagen, Jens, jetzt, dieser Stage is yours.
Greif den Ball von Christian gerne auf. Also die Renaissance von dem MMM oder Marketing Mix Modeling begleitet mich schon sehr lange. Also wie er sagte, kein neues Thema. Ich selber bin in dem Bereich tätig seit fast 20 Jahren. Also wir entwickeln Modelle für Unternehmen, früher eben von Agenturen. Und wie Christian sagte, jetzt sind neue Player eingestiegen, viele neue Player eingestiegen, ob es nun große IT-Softwareunternehmen sind, ob es nun die Agenturen sind, die gucken, wie sie das optimieren können, ihre Modelle. Basieren tut es ja alles auf relativ alten mathematischen Modellen. Das ist alles schon 200, 300, 400, 500, 600 Jahre alt. Das ist keine wirklich neue Entwicklung. Aber was eben diese Entwicklung jetzt neu macht oder diesen Punkt vielleicht in die Renaissance treibt, ist ja, dass das Attributionsmodelling oder die digitale Welt etwas dunkler geworden ist, weil einfach die Cookies fehlen und man dann wieder auf eher heuristische übergreifende Modelle dann zurückgreift, sowie eben Regressionsanalysen oder andere Ansätze, die einen die Möglichkeit bieten, dann auch wieder ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und da wieder die Ansätze zu bringen. Von daher, in dem Umfeld bin ich schon viele, viele Jahre tätig für große werbetreibende Unternehmen, also wirklich große, große werbetreibende Unternehmen mit entsprechenden großen Budgets, weil das kostet ja auch alles etwas Geld und Zeit und Ressourcen und man darf das auch nicht unterschätzen.
Danke dir, Jens. Du hast vollkommen recht, Christian, so als hat gerade eine relativ große Frage gestellt. Auch danke für die Einordnung. So ein bisschen, ich werde jetzt trotzdem nochmal sagen, wir machen uns heute hier, haben uns zusammengetroffen und wir wollen ja logischerweise auch die Vorteile von Marketingmodellierung transportieren. Dennoch die Frage, sind Unternehmen, die 2024 beispielsweise kein Marketing-Mix gemacht haben oder keine Produktion gemacht haben, sind die hinten raus unerfolgreicher oder fehlt ihnen was? Du hast gerade nochmal gesagt, ja, ich habe keine Möglichkeit, das Reporting, das nachzuvollziehen, wie gut sind meine Kampagnen, meine Marketingaktivität. Aber ist das mittlerweile ein Showstopper, wenn ich das nicht habe? Oder was wäre so der Kerngedanke dahinter?
Nee, das hängt von der Zielsetzung ab, die man hat, und auch von der Komplexität, die man vorfindet. Also je mehr Marketing und oder Mediakanäle ich natürlich bespiele, desto schwieriger ist es, auf Basis von Einzelreports, die ich silospezifisch, also aus den einzelnen Kanälen bekomme, nachzuvollziehen, was denn da wirklich einen Effekt hat. Und dann komme ich schnell an den Punkt, wo ich etwas elaboriertere statistische Modelle benötige. Ich kann natürlich auch ohne das Ganze leben, aber es sind ja immer zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist die, dass ich überhaupt erstmal nachvollziehe, welcher Kanal, welche Maßnahme hat welchen Effekt und wie ist das untereinander gewichtet, so dass ich dann entsprechend natürlich meinen Mix verändern kann. Das andere ist aber das Prognostische nach vorne geschaut. Das heißt, ich kann natürlich, wenn ich ein sauberes, stabiles Modell habe, und das sollte heute auch jedes Modeling leisten, natürlich auch mit Prognosen arbeiten und mit Szenarien arbeiten, wo ich sage, okay, quasi, und zum Teil geht das heute auch wirklich so im Frontend per Schieberegler, wenn ich hier mal, keine Ahnung, 20% weniger reinstecke und dort vielleicht 15% mehr, wie verändert sich das denn, was tut sich im Ergebnis? Ja, und dann gibt es dann natürlich wiederum unterschiedliche Parameter, die ich dann berücksichtigen muss, da kommen wir bestimmt noch drauf, also Stichwort Sättigungskurven und solche schönen Sachen. Das kann dann schon beliebig komplex werden, aber ja, man kann natürlich auch Daumen in den Wind ohne ein Modeling klarkommen, dann hat man auch weniger Arbeit. Jens hat es ja schon kurz erwähnt, das Ganze ist ein Investment, auch es kostet, und es kostet auch Arbeitszeit. Kommen wir sicherlich auch noch drauf. So gesehen, es ist eine grundsätzliche Managemententscheidung, ob ich diesen Weg gehe oder ob ich ihn nicht gehe.
Und ein Modeling macht dich ja nicht automatisch erfolgreicher. Ne? Nur weil ich jetzt ein Modeling habe, heißt es ja nicht, jetzt habe ich irgendwie was und dann bin ich auf einmal erfolgreicher. Es ist ein Tool neben vielen anderen. Es kommt drauf an, wie Christian sagt, welche Ziele hast du überhaupt? Also damit fängt es ja schon mal grundsätzlich an. Was will ich denn eigentlich steuern? Ein Marketing-Mix-Modeling ist auch nicht für alle Ziele unbedingt geeignet. Und je komplexer das dann ist, umso eher brauche ich dann eine Maschine oder einen Algorithmus, eine Berechnung, die mir dabei hilft. Aber es sagt ja nichts aus. Viele Unternehmen, die ich auch kenne, die haben Modelle und machen nichts damit im Sinne von wirkliche Umsetzung in Richtung von Mediaplanung, Mediasteuerung und dann auch Einkauf. Von daher ist die Frage, die ich mir immer stelle, wenn das jetzt mein Investment wäre, und das ist dann vielleicht ein großes Einfamilienhaus in einer schönen Gegend, wenn ich so Investments habe, würde ich mich immer fragen, ist das so richtig, was ich da mache? Kann ich das noch besser investieren, das Geld? Und dann ist es genau ein Investment, auch in ein Tool, wie auch in ein Reporting-Tool oder ein CRM-Tool. Das sind alles Möglichkeiten, die mir einfach eine bessere Sicht darauf geben und dann eben prognostisch oder mir auch eine Sicherheit geben in die Zukunft hinaus. Wenn ich das und das einsetze oder das und das optimiere, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich das auch realisieren kann. Aber ich muss es nicht machen, ich kann auch mit dem Bauch entscheiden. Ist auch erfolgreich. Und ich sage nicht, dass es jetzt ein Must-Have ist. Und ich sage auch nicht, dass es eine wirklich zwingende Bedingung ist. Wenn ich ein Modell habe, dann bin ich automatisch erfolgreicher.
Es ist, glaube ich, schon mal wichtig, das einzuordnen. Nichtsdestotrotz, glaube ich, Christian oder eben Oton, habt ihr beides gesagt, weil Christian, du hast explizit gesagt, je größer, je mehr Kanalvariation ich habe, je mehr ich reinnehme. Jens, du hast gerade von gesamtheitlichen Marketing ja auch schon gesprochen, ne? Also dass ich durch dieses Cookie-Sterben nicht nur nochmal attribuiere, sondern jetzt auch noch die Print-Kanäle reinnehme, auch irgendwo festgestellt habe, okay, Print ist nicht tot. Dass ich halt im Endeffekt vor die Koordination dann im Endeffekt eben auf diese statistischen Modelle rumgehen lassen umziehen muss, sollte. Und ich glaube, noch ein ganz wichtiger Vorteil, den wir später definitiv noch besprechen werden, aber ist, Christian, was du gesagt hast, die Simulation, dass ich im Endeffekt meine Szenarien setzen kann und diese Head of Marketings, die Marketeers im Endeffekt das Instrument an die Hand gebe. Ich habe noch irgendwie 20.000 Euro Budget irgendwo gefunden. Wo stecke ich das rein? Stecke ich das in Display beispielsweise oder stecke ich das irgendwo in SEA beispielsweise rein? Also das finde ich immer sehr, sehr interessant. Aber wenn wir gerade diesen gesamtheitlichen Marketingblick da draufsetzen und wenn wir sagen, okay, jetzt kommt ein Unternehmen auf uns zu und sagt, okay, wir brauchen das Ganze. Ist es so einfach? Wo müssen wir da anfangen? Wo muss der Kunde, wo muss der Zuhörer heute, der sagt, Mensch, das ist doch auch was für mich. Was sind die wichtigen ersten Steps, die er machen müsste?
Ja, der allererste Step ist, und da unterstützen wir manchmal auch schon, ist überhaupt eine klare Fragestellung. Das heißt, welche Frage will ich beantwortet haben? Und das kann natürlich sein, dass ich herausfinden will, welche Maßnahmen treiben am stärksten meinen Absatz, ne? Dass ich so vertriebsorientiert mache. Es gibt aber auch durchaus Modellierungen, die auf die Marke gehen, ne? Dass ich schaue, okay, welche Maßnahmen, die ich ergreife, sorgen für die stärkste Markenbekanntheit oder steigern Relevance Set oder First Choice. Also das wäre schon mal das Erste, dass man sich klar macht, was ist die sogenannte Zielvariable, worauf soll hier denn überhaupt modelliert werden? Und das Zweite und Wichtigste letztendlich auch ist die Frage, habe ich überhaupt ausreichende Daten und habe ich die Daten mit einer ausreichenden Qualität, um überhaupt sinnvoll modellieren zu können? Ich nenne mal kurz zwei Aspekte, die da wichtig sind. Das eine ist, ich brauche ausreichend große Zeitdauern. Das heißt, ich muss am besten Daten in einer identischen Struktur über mehrere Jahre haben. Also es sollten mindestens 3 Jahre sein. Warum? Und dort am besten in der Stückelung von mindestens wöchentlich. Also warum? Mhm. Weil ich natürlich in nahezu jedem Geschäftsmodell gewisse Saisonalitäten habe, sei es nun im Textilhandel oder in der Reisebranche oder. Und wenn ich jetzt nur ein Jahr beispielsweise die Daten mir anschaue und stelle dann fest, wow, in der Adventszeit, da greifen meine Maßnahmen besonders gut. Oder ich bin ein Impulseishersteller und stelle überraschend fest, dass meine Maßnahmen im Frühjahr sagenhaft gut greifen, dann ist das im Zweifel keine Folge der Maßnahmen, sondern schlicht und einfach eine Saisonalität, die das Geschäftsmodell mit sich bringt. Die muss man natürlich erkennen und das kriegt man erst hin, wenn man einen längeren Zeitraum, also mehrere Saisons sozusagen betrachtet, damit man dieses wiederkehrende Muster erkennt. Oder das Modell, das dann sozusagen erkennt und berücksichtigt. Und ein anderer Punkt ist, wenn ich immer zur selben Zeit meine 4 Mediakanäle immer identisch bespiele, so, also immer zu Halloween genau denselben Werbedruck in dem und dem und dem Kanal jedes Jahr mache, dann habe ich zwar 3 Jahre, aber 3 Jahre, in denen sich eigentlich nie was verändert, dann kann ich auch nicht modellieren, weil Modellierung erfordert Varianz. Ich muss in den Daten Unterschiedlichkeiten, Veränderungen erkennen können oder das Modell muss damit arbeiten können. Wenn ich diese Varianz nicht habe, dann werde ich auch kein Ergebnis bekommen. Und das sind so Voraussetzungen, die ein Unternehmen mitbringen muss, die man bedenken muss, wo wir dann auch im Unternehmen im Vorfeld ganz klar sagen, sorry, es bietet sich schlicht und einfach nicht an, hier zu modellieren. Da gibt es dann immer noch die Möglichkeit, ich übergebe auch gleich an Jens, der das sicherlich nochmal gut ergänzt, noch externe Daten mit einzubeziehen, ja, dass man nicht nur mit eigenen Daten arbeitet, sondern extern. Aber erstmal braucht man eine eigene gute Datengrundlage.
Also die Frage ist, Jörg, die du gestellt hast, ist das einfach oder nicht? Ich würde sagen, das ist einfach, man muss nur halt anfangen. Ne? Das ist immer der große Punkt. Also, das ist alles kein Hexenwerk. Was Christian jetzt gesagt hat, ist richtig. Aber das ist Marketing, ja, das ist normale Marketingarbeit. Wenn ich nicht weiß, was ich will, ist alles richtig, was ich mache. Und wenn ich kein Ziel habe, wenn ich nicht weiß, will ich Absatz steigern, will ich Marke steigern, dann ist alles richtig, was ich mache. Und dann ist auch alles, was ich dann an Reports habe, ist irgendwie richtig, steigert das schon irgendwie irgendwo. Also muss ich erstmal wissen, was ist das Ziel? Und wenn ich dann nicht weiß, was ich gemacht habe, also wenn ich von den Agenturen, die meiste ist ja von den Agenturen die Zahlen, wenn ich von den Agenturen keine Zahlen habe, dann frage ich mich auch, wo sind diese Zahlen? Ja, also nochmal die Frage, wenn das mein Geld wäre, ich würde doch hinter jedem Cent hinterherlaufen und fragen, was hast du denn da gemacht und wie viel hast du denn da ausgegeben und wo ist das erschienen und in welcher Frequenz ist das gekommen und welchen Kanal hast du bespielt und wie viele Leute haben es gesehen oder wie war die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute es gesehen haben. Also mich würde das alles rasend interessieren. Also es ist Arbeit, das ist so richtig, es ist jetzt keine kreative, schicke, bunte Bilderwelt, sondern es ist Marketingarbeit, aber es ist auch nicht super schwierig und auch ein Modell zu bedienen ist jetzt auch nicht super schwierig. Die Voraussetzung hat Christian gesagt, man braucht eine lange Zeitreihe. Da fängt es bei vielen schon an, dass sie dann vielleicht einen Agenturwechsel haben oder es nicht dokumentiert haben oder Brüche da sind oder anders gesteuert haben. Aber letztendlich, das ist alles lösbar und auch so ein Modell ist auch jetzt nicht irgendwo, sage ich mal, völlig unflexibel. Man kann da auch mitspielen, man kriegt auch viele Dinge raus. Wenn man immer alles gleich macht, in der gleichen Variant, dann, ja, Kollege beim großen Telekommunikationsunternehmen hat immer gesagt, eine Variante ist immer da, also keine Woche ist immer gleich, also wir haben die Kaufkraft vielleicht anders, wir haben das Produkt ein bisschen anders, der Preis ist anders, der Wettbewerb ist anders. Also ist nie immer eine Woche ganz genau gleich. Ein Modell hat natürlich Schwierigkeiten, jetzt die Variante oder die Wirkung von Medien festzustellen. Wenn alles absolut gleicher Druck, gleiche Woche, gleiche Saisonalität und so weiter, dann erfolgt es. Aber auch das, ich variiere ein bisschen, ich schaue ein bisschen, ich gebe ein bisschen was dazu und gucke einfach, was rauskommt. Es muss jetzt auch nicht so irre teuer sein und mich 3 Jahre aufhalten, dass ich dann anfangen kann und muss es machen.
Du hattest ja gerade auch gesagt, im Endeffekt 3 Jahre Daten. Wenn ich jetzt zurückblicke, auch aus meiner eigenen Vergangenheit, der ich dann irgendwo aus dem Data Science herauskomme und damals auch Marketing-Software-Lösungen im Endeffekt selber programmiert hatte, da kommt ein großer Spieler mit rein, das war diese Corona-Zeit, ja, die sich im Endeffekt großteilig geändert hatte oder beziehungsweise die Bedingungen gerade im E-Commerce sich sehr geändert hatte. Ich hatte auf einmal viel längere Retourquoten beispielsweise und auch das ganze Verhalten, wie gesagt, ja, logischerweise unterschiedlich war das alles genug vorgebetet. Jetzt bin ich da und sage, Mensch, ich habe noch jetzt diese Corona-Daten bei mir im Datensatz drin, vielleicht davor nicht. Bekomme ich die rausgemittelt? Was mache ich damit? Muss ich sagen, Mensch, ich muss jetzt noch warten, ich habe noch Corona-Daten so mit 21, 22, jetzt haben wir 23, 24, naja, ab 25 kann ich damit anfangen. Oder kann man auch sagen, ach, ich kann die rausmitteln oder vielleicht auch Daten vor Corona noch mit reinnehmen? Ist das ein Problem für Unternehmen?
Nö, eigentlich ist es eine ganz gute Situation. Ich kann die Daten genauso nehmen, wie sie sind, weil wir ja alle wissen, dass dort Corona war. Ich kann natürlich auch pandemiespezifische Daten, Inzidenzen etc. Mit dazu nehmen. Die liegen ja öffentlich vor, sodass ich das dann auch tatsächlich berücksichtigen kann. Und ich wäre natürlich ziemlich gelackmeiert, wenn ich jetzt nur die Corona-Zeit betrachten würde. Da haben wir nämlich wieder das Thema Saisonalität. Dann hätte ich eine Anomalie und betrachten und wenn ich dann Ableitungen treffen würde, wären sie heutzutage sicherlich falsch. Wenn ich aber innerhalb von 3 Jahren ein Jahr mit Anomalien habe, ist das im Zweifel gar nicht schlecht. weil ich dann eben genau diese Varianz, nach der wir gerade gefragt haben, die habe ich dann in den Daten jetzt vielleicht nicht mediaseits, wahrscheinlich aber auch dort. Und so gesehen, der Vorteil, wie gesagt, ist, wir wissen ja alle, da war Corona. Wir haben unglaublich viele Daten, wenn auch sicherlich in Deutschland immer noch nicht so viele und so gute wie in anderen Ländern aus der Zeit und können das gut berücksichtigen. Das ist also alles andere als eine Blackbox. Und uns begegnen in der Regel an vielen anderen Stellen Blackboxes, die wir als solche aber gar nicht vielleicht kennen oder wahrnehmen. Bei Corona ist das nicht der Fall.
Ich würde auch sagen, die 3 Jahre ist sicherlich das Ideal. Wenn ich nur 2 Jahre habe, ist das Modell vielleicht nicht so stabil, dass ich vielleicht 99% oder 95% Prognosegenauigkeit habe. Aber nichtsdestotrotz anfangen, machen. Im nächsten Jahr habe ich dann vielleicht 3 Jahre oder wieder bessere Daten. Das Modell lernt ja auch. Und man selber lernt ja auch, also die Organisation, das Management, die Mitarbeitenden, die lernen ja auch mit dem Modell umzugehen. Es wird immer besser, es wird nicht schlechter. Und wenn ich die Anomalie habe, ist eigentlich ein Glücksfall, wie Christian sagt, weil dann habe ich nämlich eine ganz andere Situation auf einmal. Dann kann ich ganz andere Dinge sehen und die Datenbasis ist eigentlich, ja, sie ist gut. Und auch auf das mit Corona auszumitteln, Inzidenzzahlen oder irgendwelchen Suchen nach Inzidenzzahlen in Google und so weiter. Das sind da, wenn die Shops zu sind, sind die Shops zu. Das sieht man natürlich dann auch, also physische Shops sieht man ganz genau und wo Lockdown war. Also das ist eine gute Datenbasis, die man nutzen kann. Und diese Chance sollte man auch nutzen. Und wenn man sagt, das geht partout nicht, weil da war dann gar nichts, dann fange ich mit den 2, 2,5 Jahren an, die ich jetzt habe, und baue die Datenbasis auf. Aber nichts zu tun ist die schlechteste Option.
Ja, ich finde diese Perspektive auch ganz wichtig, die Jens jetzt schon 2-mal reingebracht hat, nämlich dieses Ärmel hochkrempeln und machen. Ja. Weil wir haben in Deutschland eine Eigenart, die haben wir schon ein bisschen weiter östlich, in Europa nicht mehr. Es gibt in Deutschland einerseits so eine gewisse Angst oder einen Respekt vor Mathematik. Oder gleichzeitig, und das ist im Marketing auch deutlich immer noch vertreten, dass man sich durchaus damit schmückt, ach Mathe, damit, da war ich immer schlecht, damit habe ich nichts zu tun und dann findet man das noch lustig. Das ist, wie gesagt, in osteuropäischen Ländern tickt man da ein bisschen anders, in Asien sowieso. Und so gesehen mag es jetzt sein, dass Einzelne auch einen Respekt haben vor, oh, statistische Modelle, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da will ich erst gar nicht mit anfangen, das werde ich eh nicht verstehen. Nee, das wäre tatsächlich der Fehler. Also machen, anfangen, sich damit auseinandersetzen, wo liegen die Anforderungen und wenn ich die jetzt noch nicht erfülle, dann erfülle ich sie im nächsten Jahr oder dann gibt es vielleicht einen Workaround. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Appell. Und eigentlich möchte ich auch noch kurz erwähnen, vielleicht in Richtung Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wir wären ja heute eine größere Runde gewesen, wir hätten noch Werbungtreibende dabei gehabt, die beiden Frauen mussten leider absagen, ganz kurzfristig. Wir versuchen hier die Perspektive auch der Werbungtreibenden mit reinzubringen. Also falls ihr euch wundert, dass hier 3 Dienstleister sozusagen in Anführungsstrichen sich untereinander unterhalten, das war so ursprünglich nicht konzipiert, aber ich glaube, wir sind auch ganz gut da drin, auch aufgrund unserer Erfahrungen mit verschiedenen Projekten bei Werbungtreibenden, deren Perspektive zu vertreten. Also da geben wir uns zumindest Mühe.
Ich habe eine wunderbare Frage im Chat, auf die wollte ich sowieso gleich nochmal kommen. Ich will ganz kurz noch das Datenthema abhandeln für den Fragesteller. Ich komme da gleich drauf zu. Aber das, was du sagtest, also genau das Thema, was ich auch immer wieder mit erlebe, ist, dass man KI oder AI oder dahinter versteckt sich meinetwegen dann auch einfach nur ein statistisches Modell oder ein Regressionsmodell, Jens, was du gesagt hast, erstmal egal, was wir davon verstehen. Aber nimmt man in anderen Ländern viel mehr als Chance wahr, dass man sagt, wow, wir können damit unglaublich was erklären. In Deutschland ist das doch recht sehr gebückt, wenn man sagt, ja, können wir das halten? Ist das überhaupt DSGVO-konform beispielsweise? Also da wäre sicherlich schon auch eine andere Perspektive wünschenswert von der Seite her. Und komm da aber zu diesem Thema, was wir da haben, vielleicht nachher nochmal kurz in Richtung Change, weil ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich ja im Grunde genommen auch immer mal wieder jemandem ein Budget wegnehme und wieder dann jemand anderen gebe. Aber ich will noch einen Punkt zu den Daten setzen, und zwar, du hast gerade mal, wir hatten externe Daten noch besprochen, da vielleicht noch einen Satz dazu, aber das andere ist, jetzt wissen wir ja, ich habe im Online habe ich unglaublich viele Daten. Ich bekomme von Criteo, von Meta im Endeffekt unglaublich viele Datenströme, kann mir die per API im Endeffekt direkt in meinen DWH laden, in meinen Data Mart laden, wo ich es oder Cloud, wo ich es auch mal haben möchte. Ich habe die Tracking-Daten, also online weiß ich doch sehr, sehr, sehr viel. Das ist eine. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Printdaten. Da wissen wir im Endeffekt häufig, dass Kommunikations- oder aber auch Vertriebskanäle oder Printkanäle auch sehr gerne noch mit Excel-Tabellen und so weiter arbeiten, die vielleicht dann, du sagst es gerade, wöchentlich gepflegt werden, aber wo im Endeffekt auf einmal eine Excel-Flut dann teilweise kommt, um im Endeffekt diese Reportings dann mit einzusetzen. Was ist da eure Erfahrung? Was ist da euer Tipp? Beziehungsweise ist das dann auch wieder ein Showstopper oder sagt ihr auch da wieder nein, anfangen und dann über das Modell, über die Planungszeit, über die Prozesszeit, das Ganze dann auch weiter automatisieren? Das würde ich ganz gerne mal reinwerfen.
Soll ich mal anfangen? Also Daten, Flut, wie du das gesagt hast, ist noch keine Datenqualität und sagt erstmal gar nichts aus. Also weil ich viele Daten habe aus einem Kanal, heißt es nicht, dass diese gut sind, dass die richtig sind und dass die wirklich die Wirkung dann widerspiegeln. Frage ist ja nicht, dass bei den Online-Daten ist das im sichtbaren Bereich. Wie lange wurde das gesehen? War das irgendwo ganz unten im Scrolling-Bereich, wo vielleicht niemand was gesehen hat? Dann habe ich das Problem, dass ich das gar nicht mehr richtig tracken kann oder nur ein Drittel das noch tracken kann oder sag 40% oder sowas. Da kann ich eine Münze werfen, sage ich dann immer, dann ist das die Wahrscheinlichkeit höher. Also ich bin ein bisschen mathematikaffiner jetzt auch, aber auch nicht so, dass ich war auch nicht gut in Mathe, aber finde ich eher schade als gut. Und du hast Daten und es ist muss keine Excel-Flut sein, also da krieg ich schon wieder leichte Zuckung. Wir sind 2024, wir sind jetzt nicht irgendwie 1984 oder 85 und so weiter. Also eine Agentur ist auch durchaus in der Lage, eine BI zu bedienen und dir vernünftige Daten zu liefern. Du musst es nur wollen als Werbetreibender. Ja, also das ist eine Frage der Steuerung, eine Frage, was vereinbare ich mit meinen Dienstleistern. Du kannst diese Daten alle bekommen und Print ist, da gibt es sehr gute Daten, im TV gibt es auch sehr gute Daten, im Radio gibt es auch sehr gute Daten. Selbst im Plakat, im digitalen, aber auch im klassischen Plakat, Großfläche und so weiter. Es gibt einfach sehr gute Daten, die du nutzen kannst. Und ich sag mal nur, also ganz böse überspitzt gesagt, weil jemand zu faul ist, das irgendwo richtig aufzubereiten und in eine Datenbasis zu gießen und sich die Arbeit zu machen, zu sagen, das gibt die nicht, das ist für mich eine Ausrede. Es gibt diese Daten einfach, es gibt die genauso in einer genauso guten Qualität wie im Online-Bereich, es gibt die auch genauso schnell wie im Online-Bereich, mit ein paar Ausnahmen, wenn ich genau wissen will, was denn jetzt wirklich gesendet worden ist. Da sind vielleicht die TV-Vermarkter so ein bisschen immer hinterher. Die müssen ja dann genau sagen, was gesendet worden ist. Man muss das mit GFK-Zahlen noch abgleichen und so weiter, dass man da die entsprechenden Zahlen bekommt. Aber es gibt die Möglichkeiten auch wöchentlich, zweiwöchentlich, mindestens monatlich alle diese Daten in der Komplexität zu bekommen. Und wenn ich die minütlich habe, was mache ich denn damit? Wie wertet das denn aus? Und würde ich dann minütlich meine Marketingentscheidung verändern? Würde ich jetzt irgendwie mein Budget allokieren? Also in komplexen Unternehmen sprechen wir von verschiedenen Abteilungen. Du hast es auch angesprochen, jemand hat Geld oder ein Topf ist da und dem nimmt man das vielleicht weg. Ja, diese Entscheidungen fallen ja auch nicht irgendwie auf Basis von einer KI, die sagt, da steuere ich das so aus und da steuere ich das so aus. Vielleicht in spezifischen Kanälen hier und da, aber ja gar nicht im Gesamtmarketing-Mix. Also Daten sind da, man muss nur wieder, da sage ich das auch, machen. Und da ist auch wieder dieser Respekt vor, Christian sagte, im Marketing, vielleicht auch nicht so die Affinität, mit Datenbanken zu arbeiten und mit diesen Daten zu arbeiten. Aber wenn ich nichts weiß, dann bin ich im Blindflug letztendlich. So. Und dann habe ich vielleicht 100.000, 200.000 oder Millionen Euro, die ich da rumstreue im Markt, ohne zu wissen, was die jetzt letztendlich da für mich bringen. Und das, mich würde das auch wieder da der Punkt, also da kribbelt es mich ja schon. Ja, na, mein Geld wäre wahnsinnig, würde alles dafür tun, dass ich diese Daten habe. Und es gibt gute Software, die dir hilft, auch solche Daten zu strukturieren, den Datenfluss zu organisieren und so, dass du diese Daten dann für ein MMM nutzen kannst, diese Daten für Reportings nutzen kannst, diese Daten für Dashboarding nutzen kannst, kannst da letztendlich dein ganzes Unternehmen mitsteuern und man wird von Informationen nicht dümmer.
Also ich kann das nur unterstützen, was Jens sagt. Wenn ich erst über ein Modeling-Projekt feststelle, dass die Daten, die ich benötige, entweder gar nicht vorliegen oder nicht in der richtigen Stückelung im Sinne von beispielsweise wöchentlich oder nicht in der richtigen Qualität und Struktur, dann habe ich Monate, vielleicht jahrelang was falsch gemacht, weil ich hätte diese Daten, und Jan hat es ja betont, ich hätte die auch vorher ohne Modeling schon gebraucht. So. Und ich würde mal behaupten, ein Unternehmen, das jahrelang nicht darauf geachtet hat, ob die Daten, die es eigentlich benötigt für die Steuerung, ob es die auch hat, das würde im Zweifel mit einem Modeling auch nicht glücklich werden, weil es gar nicht die intellektuelle Kapazität oder die Kultur hat, um mit den Ergebnissen eines Modelings zu arbeiten. So, da brauche ich schon eine Datenaffinität, die aber lange vor einem Modeling angefangen haben muss. Das ist jetzt nicht die Frage, ob ich jetzt die Daten 3 Jahre lang habe, das ist nur mal eine zusätzliche Frage, aber es ist wirklich die Frage des Umgangs mit Daten und auch tatsächlich der Datenhoheit, dass ich selber sage, ich sitze hier am Fahrersitz und lieber Vermarkter, ich benötige, wenn ich hier bei dir Geld investiere, die Daten so, so und so, unabhängig davon, ob ich ein Modeling mache oder nicht. Also das ist ein, glaube ich, ganz wichtiger Punkt.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Und das ist auch so ein bisschen an die Mindestanforderungen. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon, wir wollen loslegen. Wir haben jetzt gute Daten beispielsweise. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wen nehmen wir da mit? Also wir haben, die große Frage ist ja, du hattest gerade, oder wir hatten ja gerade gesagt, wir reden viel über Reporting. Wir haben viel über, auch am Anfang über Kontrolle gesprochen. Kann man sagen, okay, dann ziehe ich das ganze Thema Richtung Controlling beispielsweise. Brauche ich zum Beispiel Controlling-Abteilung. Die andere Frage ist, oder setze ich es eher, das ist jetzt Frage dann gleich an euch, belasse ich es eher quasi beim Marketing selber, die es ja dann auch im Endeffekt eigentlich nutzen, weil ich ja dann umallokieren möchte meine Budgets. Oder aber, und was ich auch mal wieder festgestellt habe, dass da auch die IT dann immer noch mal mitmischt und sagt, naja, das Modell muss ja irgendwo deployed werden. Und dann haben wir da auch, und beziehungsweise liefern über das BI die Daten. Welche Stakeholder brauche ich und wo würdet ihr das Modell am ehesten verortet wissen wollen, glaubst du es richtig?
Ich habe da eine ganz spezielle Antwort, aber ich lasse Jens erst gerne mal vor.
Laufen die Falle. Also eine typische Beraterantwort. Ne, kommt drauf an.
Also da, wo die lassen wir heute nicht gelten.
Ja, da wo die Affinität hoch ist, aber wo die Verantwortung auch letztendlich liegt. Also ich möchte mir auch nicht sagen lassen im Marketing vom Controlling, wie ich meine Marketinggelder irgendwie am besten einsetze. Weil da gehört ja schon noch ein bisschen mehr dazu als nur diese Zahlen. Wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen, was mit MMM nicht geht. Also der ganze kreative Part und so weiter, den ich ja auch schwer messen kann über Zahlen, Daten, Fakten. Also wie war die Kreativleistung, wie war auch Innovationsleistung im Marketing, neue Formen der Kommunikation, Zielgruppe und so weiter. Das jemand außerhalb des Marketings verständlich zu machen, ist schon eine kleine Herausforderung innerhalb eines großen, komplexen Unternehmens schon noch eher. Und da möchte ich jetzt, ja, also ich finde, die Verantwortung gehört in die Hände der Leute, die das Geld ausgeben. Ja. Und die müssen das auch greifen. Wo das dann nachher deployed ist, wo das Tool dann liegt, ist völlig egal. Also dieses Tool, ich finde auch immer diese Frage, ist das richtige Tool? Das muss zur Organisation passen, das muss dem Fisch, muss der Wurm schmecken, sage ich da immer. Und der muss am meisten raus in der Kunde. Und dann letztendlich die Verantwortung für die Umsetzung gehört ins Marketing, weil die letztendlich dann sagen, wohin steuere ich meine Budgets, meine Marketing-Budgets, meine Media-Budgets.
Ja, also ist auch meine Antwort. Ich gebe da gleich ein Beispiel dazu, dass das vielleicht nochmal illustriert. Das muss natürlich dorthin, wo damit gearbeitet wird. Und wenn es einmal aufgesetzt ist und wenn ich dann Simulationen fahre, dann kann nur jemand aus dem Marketing oder vielleicht aus Media die Ergebnisse auch überhaupt einschätzen auf Plausibilität, auf Umsetzbarkeit etc. Und wir haben mehrere Modelle gebaut für Versicherungsunternehmen. So, wo wir am Anfang gefragt haben, hallo Versicherungsunternehmen, ihr habt Versicherungsmathematiker noch und nöcher, ihr rechnet Simulationen hoch und runter, das ist euer Kerngeschäft, das könnt ihr doch wahrscheinlich selber. Und da haben die Marketingverantwortlichen natürlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ja, die mathematische Kompetenz haben wir, aber die Leute verstehen nun überhaupt nichts von Marketing, die wollen sich damit auch gar nicht auseinandersetzen, das ist ihnen viel zu profan. So, das heißt, selbst wenn rein mathematisch betrachtet, aus der statistischen Fachlichkeit, das Know-how im Unternehmen angesiedelt ist, heißt das noch lange nicht, dass es dort in der Abteilung dann richtig aufgehoben ist. Manchmal sogar ganz im Gegenteil. So gesehen, es gehört ins Marketing, da liegt die Verantwortung, da liegt das Geld und da muss damit gearbeitet werden.
Früher, ich sage wirklich früher, so vor 10 Jahren, hatten wir schon auch immer so ja die Überlegung gehabt oder auch die Empfehlung gehabt, das nicht unbedingt bei demjenigen in die Verantwortung zu geben oder nur in die Verantwortung zu geben, der letztendlich sich selber misst. Ja, also jemand, der sich selber misst und für seine eigenen Punkte verantwortlich ist. Aber das hat sich dann doch herausgestellt, dass das mitnichten so ist. Also es gibt ja schon auch eine Motivation, besser zu werden, verantwortlicher mit dem Geld umzugehen. Der Druck ist natürlich da auch höher, auch von der Finanzseite, vom CFO oder von dem Geschäftsführer Markt, Finanzen, da drauf zu gucken. Die Budgets werden eher kleiner als größer. Und da besteht dann auch schon wirklich eine Motivation, sich dazu zu verbessern und auch diese Tools zu nutzen. Und da ist nicht das Risiko, dass jemand dann irgendwas in der Schublade verschwinden lässt, weil es ihm nicht passt.
Also das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade aufmachst, Jens. Es gibt nämlich im Markt andere Marktteilnehmer, bei denen das ja tatsächlich so ist, nämlich die Agenturen. Also wenn eine Mediaagentur selber auch noch dem Kunden ein Modeling anbietet, dann sollte der Kunde, denke ich, ein bisschen hellhörig werden. Nicht, weil eine Mediaagentur nicht weiß, wie ein Modeling funktioniert oder das nicht beherrscht oder nicht die Experten dafür hat oder Expertinnen. Das ist durchaus der Fall. Aber die Mediaagentur investiert das Geld im Auftrag des Kunden. Und wenn die Mediaagentur dann natürlich Ergebnisse liefert, die im Zweifel bestätigen, dass die Investitionsentscheidung genau richtig war und die bestmögliche war, ja, das kann sein, dass das so ist. Es kann aber auch so sein, dass, und da gibt es natürlich Möglichkeiten, auf Modeling-Ergebnisse Einfluss zu nehmen. Ich habe es vorhin kurz genannt, Stichwort Sättigungskurve, und damit kann man schon viel machen. So, also da sollte man als Werbungtreibender aufpassen und sollte sagen, nee, das versuche ich dann vielleicht doch lieber selber zu machen und versuche eben genau die Investitionsentscheidungen meiner Agentur zu challengen oder zu überprüfen oder zu ergänzen oder wie auch immer. Ja.
Und da sprichst du. Ich würde es auch keinem geben, der viel Geld mit Werbung verdient. Richtung Gattungsmarketing und so weiter. Da wäre ich auch immer sehr, 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 sehr skeptisch. Also weder einem großen TV-Verbund noch einem großen oder internationalen Online-Anbietern. Da wäre ich immer sehr, sehr skeptisch. Genau aus diesem Grund. Ich will gar nicht unterstellen, dass das jetzt nur Vertrieb ist und nur irgendwie nur dieser Eigennutz. Aber man guckt doch schon auf sein Baby schon anders drauf als auf die anderen Babys und denkt, das ist doch schon das schönste Kind, was ich da habe. Und das muss ich doch eher nach vorne stellen. Und von daher ist da immer so eine gesunde Skepsis. Aber Agenturen, also wir haben auch viel mit Agenturen zusammengearbeitet, aber der Punkt ist schon wichtig, die sollten nicht in der Verantwortung sein. Also Verantwortung sehe ich immer bei dem Unternehmen, also immer bei dem Werbetreibenden. Da ist die Verantwortung. Der muss interpretieren, die müssen interpretieren. Da ist die Kompetenz letztendlich auch da, um wirklich auch von extern ist für uns auch als Berater. Wir können auch nicht diese Expertise in allen Branchen immer überall haben. Wird vielleicht auch gar nicht verlangt, aber genau, wie funktioniert der Markt, wie funktioniert die Zielgruppe, wie funktioniert das Produkt, was passiert mit dem Preis und so. Diese Expertise ist einfach im Marketing vorhanden. Und diese ganze Interpretation und diese ganze Plausibilisierung ist ein wichtiger Prozess, auch im Rahmen von MMM, sodass es auch dann, vielleicht leiten wir damit über, dass es dann wirklich auch zu diesem Change kommt, ne? Dass es Vertrauen gibt in das Modell. Wenn ich immer das betrachte und denke, da hat jemand vielleicht manipuliert, weil, wie Christian sagt, das ist ein Modell. Ich könnte auch dir ein Modell dahin zaubern, das hat TV als stärksten Kanal, oder ich kann das auch der SEA als stärksten Kanal hinzaubern. Das ist gar kein Problem. Und vielleicht erbringt auch der beste Kanal. Kann auch mal versuchen. Aber du musst Vertrauen haben und da wirklich was auslösen in dem Unternehmen, in der Unternehmung, dass da wirklich dieser Prozess vorankommt. Weil du veränderst nur was, wenn du wirklich den Media-Mix veränderst, wenn du den Werbedruck veränderst, wenn du am Markt agierst, um dann wieder zu sehen, was ist dabei rausgekommen.
Das ist also erstmal eine wunderbare Überleitung, die wollte ich jetzt auch gerade vornehmen. Ne? Wir müssen so auch über diesen Change halt reden. Und gleichzeitig nochmal zusammenzufassen, auch wenn man losrennt, also die eine Frage war vorhin noch, was sind auch diese Mindestanforderungen? Wir hatten so ein Stück weit jetzt mit Daten gesprochen. Die Mindestanforderung ist aber auch, im Endeffekt die ganze Firma mitzunehmen oder beziehungsweise die relevanten Stakeholder mitzunehmen, dass im Endeffekt alle abgeholt sind, weil sonst boykottiert der eine oder andere Abteilung was, ne, wenn Vertrieb und Marketing vielleicht getrennt sind oder Vertrieb und Kommunikation getrennt sind und der eine das sagt und der andere sagt, nö, das sehe ich einfach gar nicht so, ne, dann habe ich da immer gleich ein Thema. Und da komme ich jetzt ja genau auf diese Change-Kurve raus, weil häufig beispielsweise, wenn ich noch nicht attribuiere, wenn ich noch nicht mehr mente oder wenn ich mich mit einfachen Methoden behelfe, dann kann ich vielleicht sagen, okay, meine Journey ist ein First-Click, Last-Click und ich nehme dann, egal wie ich dann First- und Last-Click setze, sobald ich dann attribuiere, beispielsweise reallokiere, nehme ich ja irgendwie was weg und gebe es jemand anderen. Und das finde ich immer eine ganz, ganz schwierige Situation. Ich hatte das aus meiner eigenen Vergangenheit auch immer gesagt, das ist eigentlich das, dass ich kein Attributionsmodell oder kein Marketingmodell mehr verkaufe, ohne dass ich eine gewisse Personentage an diesem Change mit reinnehmen muss, weil ich am Ende will ich von jedem Stakeholder die Unterschrift haben, ja, wir glauben, dass dieses Produkt gut ist, weil sonst reicht eine Abteilung, die es verhindern könnte, wenn als Beispiel das E-Mail-Marketing sagt, wir glauben an diese Zahlen nicht. Wenn die mächtig genug sind, dann wird dieses Projekt scheitern. Und das ist aus meiner Erfahrung. Aber wie seht ihr das? Habt ihr ungefähr das gleiche Bild oder male ich das vielleicht zu schwarz hier in dem Moment?
Also da habe ich tatsächlich ein leicht anderes Bild, liegt aber vielleicht auch in der Struktur der Kunden, für die wir arbeiten. Also wenn eine Marketingleiterin Ergebnisse aus dem Modeling hat und die sind belastbar und die sind plausibel, dann kann das E-Mail-Marketing, du hast jetzt dieses Beispiel genannt, Zeta und Mordio schreien, aber sie hat die Verantwortung und sie hat die Hoheit. Also da sehe ich jetzt auch keinen notwendigen Change. Natürlich sollte man ein Team mitnehmen im Sinne von, hier, schaut mal, wir machen jetzt Modeling, ihr habt alle eure Daten reingeworfen etc. und wir werden es neutral halten und so weiter und so fort. Aber diese Aufgabe hat die Marketingleiterin ja ohnehin, auch ohne ein Modeling, dort eine Budgetallokation vorzunehmen. Und dann ist sie halt daten- und faktenbasiert auf einer Basis eines Modelings. Also wenn dort tatsächlich jeder einzelne Kanal für sich munter entscheiden kann oder das bisher konnte, dann habe ich da ja auch einen Flohzirkus, dann habe ich vielleicht ein ganz anderes Problem. Das hat aber mit dem Modeling nichts zu tun. Wo ich, und das ist für mich jetzt kein Change-Thema, das ist auch wieder ein Unternehmenskulturthema, wo ich eine Schwierigkeit immer wieder erlebe oder wo wir sie erleben, das hängt wieder beim Thema Daten und Datenverfügbarkeit ist unternehmensintern, dass bestimmte Abteilungen ihre Daten nicht ausgeben wollen, die man für den Modeling benötigt. Und da ist häufig immer noch die Kluft zwischen Marketing und Vertrieb. Also Marketing will Modeling aufsetzen, benötigt Daten aus dem Vertrieb, nämlich über den Vertriebserfolg, weil das soll die Zielvariable sein. Wie viel Abverkäufe habt ihr dann und dann gehabt, möglichst schön runtergesplittet. So, und dann sagt der Vertrieb, nö, das sind aber unsere Daten, das geht euch überhaupt nichts an. So, und dann braucht man einen Change dahingehend, dass man eine Sichtbarkeit oder eine Unterstützung aus dem Management, also wirklich Top-Management, Vorstand oder Geschäftsführung benötigt, damit man alle mal einen Tisch trommelt und deutlich macht, hier, wir wollen hier gemeinsam was auf die Beine stellen und lieber Vertrieb, jetzt rückt mal bitte die Daten raus, wird euch auch nicht schaden. Im Gegenteil, ihr werdet dann sehen, dass das Marketing euch zukünftig noch besser unterstützen kann. Das sind so die Schwierigkeiten, die wir sehen. Würde ich jetzt nicht unter dem Rubrum Change einordnen, sondern eher Unternehmenskultur und Silos.
Ja. Ja, aber diese Silos, diese aufzubrechen, das ist schon noch ein Stück weit auch Arbeit. Ja. Weil letztendlich ist ja immer die Fragestellung, die wir da mit reinbringen, was ist das euer Geld? Oder also es ist ja nicht das Geld dieser Abteilung. Ja. Man will einen gemeinsamen Erfolg generieren. Und wenn, wie Christian schon sagt, so eine Mentalität im Unternehmen vorherrscht, das ist jetzt mein Geld, das ist mein Topf und das ist dein Topf und so weiter. Wie soll das funktionieren? Also wie soll 360 Grad Kommunikation dann funktionieren? Also dann habe ich in dem Unternehmen wirklich schon ein anderes Problem. Ja, dass eben der Kunde nicht im Mittelpunkt steht, sondern eben mein Erfolg, meine Abteilung, mein Prestige, mein Vorankommen. Und dann habe ich als Unternehmen schon ein anderes Problem. Das wirst du auch mit dem MMM-Projekt jetzt nicht auflösen können. Du kannst es natürlich antriggern. Du kannst natürlich versuchen, dann wirklich mit Top-Management Attention, also Aufmerksamkeit erstmal auf das Problem zu legen. Weil was will ich dann mit einem Modell, wenn ich da Ergebnisse habe? Und es ist schon so, dass ich das hintertreiben kann. Ne? Ich kann dann immer, ich finde immer Argumente, warum ich es nicht umsetze, wie ich es jetzt gerade aus der Empfehlung des NMMs rausbekomme. Aber warum soll ich dann so ein Projekt aufsetzen, wenn erstmal grundsätzlich etwas nicht stimmt? Der Mentalitätswandel oder der Change ist wirklich in den Daten, diese Datenaffinität, eine Freigabe von Daten, Transparenz zu schaffen. Es gibt nichts, also auch diese Daten gehören niemandem, gehören dem Unternehmen, den Anteilseignern vielleicht noch, aber eigentlich dem Unternehmen. Und da eine Transparenz zu schaffen und zu sagen, das hilft allen, letztendlich hilft es allen. Das ist auch immer ein Geben und Nehmen. Das ist auch immer ein wichtiger Punkt, den wir sagen, also ihr werdet dadurch schlauer, wir geben euch auch Informationen, das Marketing gibt dann sozusagen an den Vertriebsinformationen und alles wird transparent gemacht und letztendlich gibt es immer noch so eine Art Hoheit, also wenn ihr nicht wollt, dass das und das jetzt irgendwie rauskommt. Es gibt natürlich sensible Daten, du hast es auch schon angesprochen, ob das alles mit dem Datenschutz und so weiter konform ist, ist beim MMM, wir hatten ja schon ganz am Anfang gesagt, eher auf Wochenbasis, also sind es hochaggregierte Daten, das ist eigentlich auch kein Problem. Manchmal machen wir auch auf Einzelshop-Ebene Modelle, also berechnen wir auf Einzelshop-Ebene, da wird das natürlich schon ein Thema, aber es ist dann eher mit dem Sozialpartner, weil man dann die Einzelleistung vielleicht auch von Vertriebsmitarbeitern im Shop messen kann. Aber das ist auch kein Problem, da aggregiert man das dann auch ein bisschen hoch. Und dann ist es auch kein Problem mehr. Also du kannst viel mit Applikationen machen und das Datenschutzthema ist wichtig und richtig. Und auch davon darfst du dich nicht stoppen lassen. Ja, sprecht miteinander. Auch das ist vielleicht auch noch so ein bisschen das Change-Thema. Der Datenschutzbeauftragte, der Datenschutzbeauftragte, die sind vielleicht eher noch zurückhaltend, was dieses Thema angeht. Aber dann auch vielleicht auch der Sozialpartner, aber dann einfach sprechen. Ja, das hilft immer. Also hingehen, sprechen, transparent machen, was will ich eigentlich, was mache ich denn eigentlich und da noch so ein gewissen Change, dass alle sagen, okay, warum denn nicht diese Daten nutzen, wenn wir dadurch einfach besser werden. Und daneben auch wirklich hinwissen müssen, ne? Den Vertrauen, den Daten und einfach mal was ausprobieren. Das gibt ja so eine riesen Angst auch in Unternehmen, gerade bei großen Werbetreibenden, einfach mal was auszuprobieren, einfach was zu machen, einfach mal nichts zu ändern. Einfach mal TV 3 Wochen Pause zu machen, wenn man jetzt viel sehr TV-lastig ist. Oder vielleicht auch mal, WA abzuschalten oder sowas. Einfach mal zu testen, was passiert denn da? Nein, das muss man dann als Externer oder der das MMM gemacht hat, mit Blut unterschreiben und so. Also da auch einfach mal eine Offenheit zu generieren. Was soll denn schlimmstenfalls passieren? Also ist jetzt nicht irgendwie das Unternehmen sofort in den Ruin getrieben. Nur weil man jetzt mal was ausprobiert hat. Also da ist Change wirklich relevant.
Die tatsächlich das Thema Silos einreißen sehr radikal angegangen sind. Ich glaube, vor 2 Jahren war das, Nestle hat das Thema Daten beim CFO angesiedelt. Denen war es wahrscheinlich irgendwann zu bunt, dass sich da Marketing, Vertrieb oder sonst wir irgendwelche Daten gestritten haben und haben gesagt, wir legen das einfach mal auf neutralen Grund, aber dort, wo es quasi als Asset betrachtet wird, finde ich ein guter, cleverer Schachzug. Ob das für andere Unternehmen auch so passt, sei dahingestellt, aber das fand ich mal ganz kreativ.
Auf jeden Fall, ich glaube, vom Auditorium bestimmt ein paar Leute dabei, die sagen, ja, das ist bei uns auch so. Ne? Wir sind, ich will nicht sagen verstritten, aber zumindest in gewisser Art und Weise Konkurrenz zueinander. Wir haben circa noch 10 Minuten. Ich habe noch 2 Themen, also ein Stück weit auf der Agenda. Eins haben wir schon angerissen. Das ist nur ein Stück weit die Vorteile. Das würde ich so ganz gerne in die Schlussrunde mit reinnehmen. Ich habe aber noch ein anderes Thema, und zwar ein wichtiges Thema, das Thema Brand. Ich habe jetzt, wir reden die ganze Zeit über meine Werbemittel, die kann ich durchaus immer mal messen, beispielsweise, wenn ich meine Kampagne gesetzt habe, im Endeffekt ein Produkt angeboten habe und kann sehen im Endeffekt dann, ob ich da eine Conversion mit Order, beziehungsweise wie gut das Ganze funktioniert hat. Das habe ich mit Brand Touchpoints eben nicht, aber es sind immer Touchpoints. Wie bekomme ich die modelliert? Bekomme ich die überhaupt modelliert? Und die andere Frage ist, sehe ich Brand so wichtig an? Oder wie ist da eure Meinung dazu? Kann ich das Ganze in den Marketing-Mix-Model übergeben?
Naja, ich kann es dann übergeben, wenn ich Daten dazu habe oder Daten dazu generieren kann. Das ist halt tatsächlich an der Stelle der springende Punkt. Ohne Daten wird es schwierig. Und da müsste man sich die einzelnen Touchpoints anschauen. Welche Daten liegen denn vor oder welche Daten kann man dort erzeugen oder approximieren? So, inwiefern kann ich es dann ins Modell übernehmen? Man muss natürlich aber auch ab einem bestimmten Punkt schauen, dass man ein Modell nicht überfordert, was Komplexität angeht, oder was eben auch tatsächlich Variablen angeht, die ich da reinwerfe. Ja, wenn ich irgendwann mehr Variablen habe als Datenpunkte, dann wird es nicht mehr funktionieren. Dann habe ich da, dann komme ich nicht voran. Also das ist dann auch im Grunde eine Empfehlung, dass man schrittweise vorgeht, dass man vielleicht erstmal mit den harten Daten, hart wäre das, was wirklich vorliegt im Unternehmen, was aus Unternehmensperspektive belastbar ist, wo sie selber auch in Augenscheinnahme sehen, ja, das passt, dass man mit diesen Daten anfängt und dann kann man sozusagen zusätzliche Daten dazu nehmen, um zu schauen, ob die überhaupt einen Effekt haben und wenn ja, welchen Effekt sie haben. Wo man vorsichtig sein muss, sind Einmal-Situationen. Das heißt, wenn ich wir haben ja über diesen Zeitraum von 2 oder 3 Jahren gesprochen. Wenn ich dann eine Situation habe, dass ich einmal in diesem Zeitraum irgendeine Sales Promotion gemacht habe, über eine Woche. So, und ich nehme dann diese Sales Promotion mit einem Modell, dann hat man die blöde Situation, dass eben diese Regressionsmodelle in der Regel sehr stark sich an dieses einmalige Ereignis klammern. Das ist einfach statistisch, ist das so. So, und dann sieht es nachher so aus, als ob diese Sales Promotion überproportional viel geleistet hat. Und man weiß aber nicht, ob das stimmt, weil es gibt 0 Vergleichsdaten dazu. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ja, am besten schrittweise vorgehen.
So ein wichtiger Punkt. Ne?
Also ich habe da so eine ganz bisschen andere, ganz klein andere Sicht. Also ich halte das da sehr mit Les Binet, mit Long and Short of It. Und man sollte das auch in das MMM mit übertragen. Also bin ich ein ganz, ganz, ganz großer Fan davon, auch die Markenleistung, die Markenwirkung zu übertragen. Ich unterstütze aber auch heute, Christian, du brauchst halt die Daten. Also, dass es die nicht gibt, würde ich jetzt auch mal sagen. Die gibt es. Also man muss das nur machen. Ja, also man kann ein Tracking aufsetzen. Man kann, dafür muss man sich aber auch Gedanken machen. Was ist denn überhaupt meine Marke? Und was treibt denn letztendlich von dieser Marke auch den Absatz oder die Frequenz, also die Besuche oder irgendwas in einer Zwischengröße? Das erfordert auch wieder Arbeit. Das ist auch nicht trivial. Das ist nicht irgendwie, ein bisschen Bauchgefühl und so. Sondern ich muss schon genau gucken, was da so relevant ist. Und dann muss ich es aber integrieren, weil es bestimmt 40, 50, 60% auch die Marke ausmacht, mittelfristig. Langfristig sicherlich eher noch mehr, aber auch mittelfristig muss ich schauen, dass ich diese Effekte reinbekomme, weil sonst überschätze ich einfach in dem kurzfristigen taktischen MMM, dass die kurzfristigen taktischen Medien halt auch wieder überrepräsentiert sind. Also diese Sales Promotion, die dann einmal da drin ist, die ist dann halt wichtiger auf einmal über die Korrelation als zum Beispiel ein Einsatz von Always On oder kontinuierlicher TV-Einsatz oder breit eher in Richtung Brand. Und das auszugleichen, dafür brauche ich schon auch einen Ansatz, aber ich stimme auch Christian zu, erstmal anfangen mit dem, was da ist, und das ist am einfachsten mit irgendwelchen Traffic-Zahlen oder mit Sales-Zahlen, und dann das Thema Marke, Brand, Image, Relevance Head, First Choice vielleicht auch wirklich zu gucken, nicht irgendwie so, was das kommt alles in Frage, sondern was ist wirklich First Choice, um da dann das mit einzubauen. Das muss halt korrelieren auch mit Sales, ne, oder mit Traffic, sonst hast du zusammenhanglose 2 Modelle, die nebeneinander stehen, das will ich auch nicht haben. Das ist dann zu komplex auch für die Organisation, um das dann steuern zu können.
Nee, aber absolut. Also nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Ich bin ein ganz großer Fan von der Integration von Markenkennzahlen in Modeling, zumal man dann ja eben, du hast es gerade am Ende genannt, mehrstufige Modelle bekommt im Sinne von, welchen Einfluss hat eine Maßnahme auf die Marke und welchen Einfluss hat die Marke auf Sales. So, das ist so die zweistufig langfristige Perspektive und das andere ist das kurzfristige, haben wir ja schon angesprochen. Also so gesehen, wenn man es kann, super, ja.
Wunderbar, wir werden schon leicht attackiert hier vom nachfolgenden Vortrag. Da geht es dann um AI und Agenturen. Jetzt haben wir doch, glaube ich, ganz gut über Agenturen gesprochen. Deswegen hoffe ich, dass wir da nicht zerrissen werden. Wir sind so ein Stück weit am Ende. Und ich würde, wenn natürlich nochmal gerne das Auditorium auffordern, vielleicht nochmal Fragen zu stellen, die jetzt noch nicht behandelt worden sind. Sonst so würde ich so langsam in die Schlussrunde starten. Und da steht nochmal ein Thema, gerade Christian, du hast es am Anfang gesagt, wo jetzt so kurz verhindert war. Wir reden über Simulationen, wir reden über Szenarien, wir sollten vielleicht einfach nochmal in der Schlussrunde nochmal die Vorteile rauskristallisieren. Warum wollen wir MMM machen? Jens, du hast gesagt, einfach anfangen. Aber was wollt ihr? Weil wir haben ja auch sagen, wir wollen ja das Marketing 2025 richtig erfolgreich machen mit MMM. Deswegen würde ich ganz gerne so eine offene Schlussrunde mit dem kleinen Hint auf, lasst uns doch mal über Vorteile reden. Nochmal an euch übergeben.
Ich fange mal ganz kurz an. Ja, weil Modeling, wenn es gut aufgesetzt ist, wenn die Datenlage passt, mir unglaublich viel Erkenntnis liefern kann. Das geht los zum Beispiel bei dem schönen Thema Sättigungskurven, wo ich dann tatsächlich anhand der Daten, die ins Modeling eingespielt wurden, erkennen kann, wie sich denn Wirkung aufbaut in jedem einzelnen Kanal und wo ich diese Wirkungsverläufe in zeitlicher Hinsicht eben einerseits gut erkennen kann und andererseits dann eben gut im Mediamix abbilden kann, wo ich sage, okay, hier habe ich einen Kanal, da baut sich die Wirkung langsam auf. Dummerweise habe ich den früher immer nur zwei Wochen lang belegt. Also da bin ich gar nicht an die Sättigungsgipfel rangekommen. Und ich habe andere Kanäle, da bin ich durchgesättigt, so, dann kann ich sofort eingreifen und dann kann ich darüber natürlich auch die Orchestrierung meiner Kampagnen viel besser steuern. Also nur jetzt mal um einen Aspekt zu nennen. Ich kriege, wenn ich es richtig aufsetze, wirklich tolle Erkenntnisse und da habe ich noch gar nicht toll simuliert. Ich kann dann natürlich in eine Simulation gehen und kann richtig schön die Schieberegler von links nach rechts und wie auch immer drehen. Und da kann ich mich, wenn ich will, tagelang beschäftigen. Er muss dann natürlich irgendwann auch zu einer Entscheidung kommen. Aber ja, das eröffnet wirklich viele Möglichkeiten.
Ja. Also wir nutzen es sehr, sehr viel für die Roadmap-Planung. Halt für 2025, wie du sie jetzt sagst, wirklich zu sagen, welche Themen spiele ich zu welchem Zeitpunkt, in welcher Kampagnenlänge, mit welchen Medien dann letztendlich ich sehe, welche Medien welche Wichtigkeit haben, auch im Verhältnis zu ihrem Spend vor allen Dingen, sind die überproportional oder unterproportional in der Wirkung auf die einzelnen KPIs. Kann dann sehen, was sind die wichtigsten Themen sozusagen, Inhalte auch für mein Produkt, für Absatz oder auch für Frequenz oder auch für die Marke, aber dann letztendlich auch für die Kampagnenplanung. Und da geht es dann wirklich auch wieder darum, was ist der richtige Media-Mix, in welcher Stärke, also wo sind Sättigungen, wo kann ich was rausnehmen, bis hin zur wirklich dann zum Flighting, also wie gestalte ich eine Kampagne, wo kann ich Pausen setzen, wie kann ich eine Kampagne verlängern. Welche Medien eignen sich sozusagen fürs Frontloading zum Start, welche zur Verlängerung und so weiter. Da kann ich unglaublich viel dann an Erkenntnissen rausziehen. Und was es mir auch gibt, ist halt auch ein Stück weit Sicherheit und auch ein Stück weit Hoheit, sozusagen Deutungshoheit wieder über meine Maßnahmen. Ich muss mir selber erzählen, wie ich mein Geld einsetze sozusagen oder wie ich die Marketingbudgets einsetze. Sondern ich kann das gut steuern, ich kann auch erklären, ich kann auch gegenüber anderen im Unternehmen deutlich machen, dass das eine Investition ist und halt nicht nur ein Kostenblock, sondern Investition in Sales und Absatz und Umsatz.
Absolut. So, ich habe gesehen, es sind leider keine Fragen mehr da, möchte aber bitte darauf hinweisen, dass man, glaube ich, uns drei jederzeit bei LinkedIn, bei Xing, aber ich glaube vor allem an bei LinkedIn, sofort anschreiben kann. Ich glaube, das ist der Kanal, der mehr frequentiert wird. Sonst, ich weiß nicht, ob die E-Mail-Adressen auch bekannt sind, sonst freuen wir uns natürlich auch da für Zusendungen. Gerne auch Feedback beispielsweise, ob euch das im Auditorium was gebracht hat, ob ihr sagt, da seid zufrieden. Sonst, wie gesagt, stehen wir Rede und Antwort. Und darf mich eigentlich wirklich nur bedanken für ein wunderbares Gespräch. Ich hoffe, dass Sie alle unglaublich viel mitgenommen haben. Und bevor uns Danilo jetzt von der Bühne scheucht, übergebe ich dann auch besser gleich an dich.
Vielen lieben Dank. Ihr seid noch nicht ganz entlassen. Wir haben gerade noch mal eine Teilnehmerfrage reinbekommen. Das ist jetzt natürlich so ein bisschen fernwartungsmäßig, weil es auch teilweise ein bisschen konkreter wird. Aber vielleicht könnt ihr ja den Teilnehmern oder Teilnehmerinnen helfen. Und zwar, bei unserem Marketing-Mix-Modell sehen wir erstaunlich hohe Baseline-Effekte. Wie geht ihr damit um, wenn 60-70% des Absatzes gar nicht durch Marketing erklärt werden kann?
Oh, also wenn es 20-30% wären, dann wäre das okay. Aber 60-70, da würde ich sagen, da fehlen dem Modell relevante Daten. Da würde ich nochmal ein bisschen forschen. Welche Daten habe ich denn noch nicht in das Modell reingegeben? Weil,
Ja, kommt auch sehr auf die Varianz an. Ne? Wenn ich halt dann irgendwie keine Varianz habe, wo es irgendwie runtergeht oder sowas in dem Bereich, dann erklärt so ein Modell das halt mit der Basis, das ist halt so dieses statistische Modell, dass der unerklärte Rest, und da muss ich halt versuchen, entweder die Zeitreihe zu verlängern, vielleicht die Daten anders zu betrachten. Da gibt es viele Möglichkeiten, auch die Baseline zu dekomposizieren. Das ist auch wieder so ein ganz komisches Wort. Also decompose the Baseline. Also es gibt da Möglichkeiten, auch mit Marke. Man kann da auch mit Marke und Brand nochmal hingucken und da genauer reingehen. Also das ist aber ein Stundenthema.
Aber hört sich auf jeden Fall nach einem sehr ökonometrischen Thema an, wie ihr es gesagt habt. Das typische Mid-Level Bias, was man dann hat, genau das Weglassen von relevanten Informationen. Das, was es dann
ja, als entweder Fehlinformationen oder du dröselst diese Zielgröße nochmal anders auf, sodass du eine andere Varianz hast oder du betrachtest einen längeren Zeitraum. Also es gibt viele Möglichkeiten, da auch an die Baseline ranzugehen. Das ist ein enorm wichtiges Thema, weil da kommt natürlich auch immer die Frage, wenn wir nichts machen, dann haben wir ja immer noch 60-70% Absatz, also können wir auch nichts machen. Das ist falsch. Ja.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Marketing Automation Trends vom November 2024. Es diskutierten Jörg-Alexander Florin, Managing Consultant bei Syntellic Group, Christian Bachem, Managing Partner beim Markendienst Berlin und Jens Döge, Partner bei The Bridge Company. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.